Wir kennen den Text 1. Mose 28, 10. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran, kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen Stein vor der Stätte, legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und plötzlich ihm träumte, und siehe, ein Leiter stand auf Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand obendrauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und dein Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erde gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir, etc. Und dann in Vers 16, als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anders als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn auf zu einem Steinmal, goss Öl, sehr kostbar damals, obendrauf als Opfer zu Gott und nannte die Stadt Bethel, das heißt Haus Gottes. Vorher hat sie einen anderen Namen, Luz, gehabt. Und also Jakob macht sich auf einen Ort, kannst du ein bisschen leiser sein, ein bisschen leiser. Jakob macht sich auf aus dem Ort der Geborgenheit nach menschlichem Ermessen von seiner Familie, ein warmer Ort. Ein Ort, wo er ist, wo er versorgt ist, wo er sich um die alltäglichen Dinge keine Sorge machen muss, aber die genießen kann. Ist wir zum Teil in unserem Leben. Okay? Und dann neigt man dazu, in dieser Diesseits zu leben. Es ist alles, was es dann gibt in unserem Leben. Und er macht sich auf und für das erste Mal, buff, rausgerissen aus seiner Familie, aus dieser Bequemlichkeit. Manchmal macht Gott das. Manchmal führt Gott dich ganz bewusst durch Schwierigkeit, durch Umstände, wo du rausgerissen wirst aus dieser Bequemlichkeit, weil Gott dich schütteln will, weil er dich begegnen will, weil er dir sagen will, hey, ich bin mehr als was du denkst. Ich bin mehr wert als deine Familie, mehr wert als deine Freunde, mehr wert als deine Rente und als deine regelmäßige Gehalt und dies und das. Ich bin einfach die Mitte, aber ich muss dich zu meiner Mitte machen. Und so, er holt ihn da raus und das ist eigentlich wie wenn wir aus dieser Welt rausgeholt werden. Wir sehen nur das Diesseits. Und am Ende, bevor wir uns bekehren, bei wie vielen Leuten ist das bei uns so, bevor wir uns bekehren, es geht uns schlecht. Und wir haben keine Orientierung mehr. Und wir merken, die Welt, naja, das ist vergänglich. Was nützt mir irgendwo ein Boot zu haben, ein tolles Haus und Geld und Diplom, Monet, was nützt mir das alles? Eines Tages hast du nichts mehr. Und Gott sieht unsere Überlegung, Insights, Bewegung des Herz. Vergiss nicht, dass Jesus ist gestorben und auferstanden, damit er, so wie im Alten Testament Gott im Tempel wohnte mit seiner Herrlichkeit, so möchte Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott schaut auf unser Herz. Er schaut auf die Mitte unseres Lebens. Worauf beschäftigst du dich? Wo sind deine ganzen Gedanken? wenn Leute nur Tackel-Tackel um dich herum, so blödes, weltliche Dinge, eine halbe Stunde reden, was man essen wird und das Wichtigste. Ich sage nicht gelegentlich, wenn da eine Feier ist oder irgendwas, aber wenn das der Lebensinhalt, was für ein Motor dein Auto hat, was wir jetzt essen, wie das toll ist, wie teuer das ist, wie... Fühlst du dich wohl dabei? Es gibt drei, die sagen nein. Ich werde nie vergessen, Bob Main, habe ich schon erzählt, so ein alter Diener Gottes, der in Mallorca war und manchmal gelehrt hat bei uns, wirklich ein Mann voll Heiliger Geist. Und wir saßen da beim Chinesen mit ihm und er hat nichts gesagt. Wir waren an einem runden Tisch und das war eigentlich ein Leitungsteam. Und wir waren alle an einem runden Tisch und er sagte nichts. Er sagte nichts. Und da wurde geredet über die bestimmte Hotel am Bahnhof und wie teuer und dies und das. Und er sagte nichts. Und dann hat irgendjemand angefangen mit irgendein geistlicher Thema. Und plötzlich ist er lebendig geworden. Ja. Das ist das Leben eines Christen. Und wenn ich dich jetzt oder wenn der Heilige Geist dich jetzt überführt, dann schmeiß das nicht weg, sondern nimm das in der Hand und beobachte das und verändere es. Es kann nicht sein, dass dies diesseits und all diese fleischlichen Dinge, dass er sie Mitte meines Lebens sein kann, als Christ. Bla, 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 und dann mache ich das und dann, ja, und dann begegne ich diese Freundin, oh, dann machen wir eine Party da und, und heute geht es mir meinen kleinen Fuß nicht gut, nee. Hat mit dir nichts zu tun. Genau, außerdem bist du nicht so, das weiß ich. Versteht ihr, was ist der Mitte deines Lebens? Womit beschäftigst du dich? Und ich habe so ein Gefühl, inklusive mir selbst, dass einiges sich verändern muss unter uns. Was macht man, wenn man sowas merkt? Wenn du unehrlich bist, dann sagst du, ich verändere es. Kannst nicht. Versuch es. Geht nicht. Versuch mal, religiös zu werden oder frommer zu sein. Brennender im Geist. Okay, Herr, ich nehme eine Streichholz und ich... Das funktioniert einfach nicht. Feuer im Hinten. Das funktioniert einfach nicht. Sondern du musst dir das Ding stellen. Überleg dir, wie viele Stunden in der Woche beschäftigst du dich mit unwichtigen Dingen. Bla, 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 bla. Ich muss zugeben, dass mich das schon auch beschäftigt, was man im Frühjahr anziehen wird, weil die Mode verändert sich, muss ich zugeben. Ich bin ja Teil davon, von der ganzen Szene. Die Liane guckt mich ganz schockiert. Ich predige für euch und für mich. Ich will da nicht heucheln. Okay? Aber das Ding ist einfach, dass Gott sieht unser Herz. Und was macht man dann, wenn das so ist? Nun, dann geht man einfach vor Gott, man sucht ihn und man betet immer wieder und sagt, Gott, verändere das in mir. Gib mir das Wollen und das Vollbringen. Ich mag mich nicht, wie es ist. Und du findest das auch nicht so toll. Bitte verändere mich durch deinen Heiligen Geist. Okay, und das ist, worum es eigentlich geht in dieser Geschichte. Ich habe euch gesagt, ich erzähle euch das ganz anders. Beziehungsweise der Herr wird ganz anders. Oh, gibt es keine Musik mehr? Ich liebe dich, Liane. Okay, also, jetzt kommt die Musik, jetzt kommt die Salbung. Okay, der Jakob ist unterwegs Und dann kommt er an diesem Ort, so wie du vielleicht diese Woche. Blödes Ort, trocken. Dann nimmt er einen Stein von dem Ort. Ich erwarte nichts anderes. Soll ich dann tolle goldene Kopfkissen finden oder seidenes Kopfkissen? Nein, wenn du an einem Ort bist, du magst den Ort nicht so gern und es ist nicht so bequem, dann legst du dein Haupt auf einen Stein von diesem Ort. Das ist dein Alltag, das ist da nachts irgendwie auch, spürst du einfach den Kampf, der am Tag gewesen ist. Stimmt? Das ist der Stein von diesem Ort, der Sorge, der existenzielle Nöte und so weiter. Ja? Und Gott sieht dein Herz. Er sieht die Einsamkeit deines Herzens. Ob du verheiratet bist, große Familie oder Kleinfamilie oder gar kein, spielt gar keine Rolle. Wenn Jesus nicht die Mitte ist, bist du einsam. Gibt es so ein Ziehen, so etwas, was fehlt? Einfach. Aber das Schönste ist das, was kommt. Gott weiß, ob er willkommen bei uns ist. Ich weiß, wenn ich mich bekehrt habe, ich kannte Gott einfach nicht. Und wenn ich mich bekehrt habe, dann hat die Diakonesse, die meine Lebensbeich am nächsten Tag angenommen hat, beziehungsweise wo der Heilige Geist mich geleitet hat, dass ich alles bekannt, mein Leben, ich konnte mich das nur vage erinnern. Sie hat mir nachher gesagt, Alice, du hast geweint und du hast gesagt, endlich. Und das ist das, was Gott bei uns sucht. Wir können uns füllen mit allem Möglichen, dann ersticken wir dieses Verlangen nach den lebendigen Beziehungen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir können uns füllen mit religiösen Dingen. Ja, dann sind wir so voll von Religion. Wo ist Jesus da drin? Aber in unserem Herz ist diese Lehre, du kannst nicht wiedergeboren sein, ohne dass du ein Verlangen hast, dass Jesus und der Heilige Geist die Mitte deines Lebens ist. Und das ist das, wonach Gott sucht. Und Gott ist ein Gott der Überraschung. Lass dich diese Woche überraschen. Stell dich auf Empfang. Innerlich sag einfach, Gott, du hast gehört, das war dein Wort, das war nicht Alices Wort, die hat damit nichts zu tun, sondern das war dein Wort. Und jetzt rechne ich mit deinem Besuch diese Woche. Ich brauche mehr von dir. Und während Jakob schläft, Gott sieht sein Herz, er sieht die Dunkelheit des Orts, er sieht, dass er eigentlich am Ende mit einer Phase seines Lebens ist. Das ist das Ende, eine Phase des Lebens von Jakob. Es wird nie wieder so sein. Und so ist es in unserem Leben. Auch gibt es immer verschiedene Phasen. Und dann macht etwas Gott, was typisch dem Charakter Gott entspricht. Und das will er tun. Er lässt ein Leiter in den Traum von Jakob, zeigt ihm ein Leiter. Er lässt das Leiter von oben im Himmel nach unten kommen. Und da, wo du aus eigener Kraft die ganze Zeit resigniert hast und gedacht hast, ich bin so trocken und es geht nicht und es ist alles religiös und trocken. Du versuchst einfach, das Leiter von unten zu nehmen und dann schiebst du das. Muss ja Malkop fragen, der ist größer wie du. Aber du versuchst irgendwo von unten nach oben und dann versuchst du dein religiöses Programm zu machen. Ave Maria, nee. Im Namen Jesus. Aber man kann ja auch so religiös werden, indem du machst Shandala Ruachamakashite, ja, obwohl das immer noch besser ist, weil der Heilige Geist in dir betest, was du nicht weißt. Und es ist die einzige Sprache, die einzige Gebet, sagt Paulus, die einzige Gabe, die dich selbst offenbaut. Also diese persönlich geheimnisvolle Sprache, es gibt ja mehrere, es gibt eine Vielfalt von unterschiedlichen Sprachgebet, die alle unterschiedliche Zwecke und Umfeld haben. Aber dieses persönliche Sprachgebet ist da, sagt Paulus, das ist, damit du selbst auferbaut wirst. Und Gott sagt, dein Verstand lass das mal ein bisschen an der Garderobe. Du würdest alles hier wieder verderben. Dann weißt du, was du brauchst und so. Lass mich mal jetzt praktisch in dir beten. Weil Gott weiß, was wir tief benötigen. Amen. Und deshalb, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bete ich in Sprache, ich bete in Sprache, ich bete in Sprache, ich bete in Sprache. Und irgendwann mal fange ich an, in Sprache zu singen. Oder haben wir ja gerade heute erlebt, ja, plötzlich irgendwo fangen wir an zu schreien in Sprache oder zu singen in Sprache. Und wir spüren den Durchbruch der Gegenwart Gottes. Amen. Und das ist nicht das Leiter von unten nach oben ziehen, sondern es ist, Gott hat uns durch seinen Heiligen Geist Gabe gegeben. Und die benutzen wir einfach in Gehorsam. Und er wirkt praktisch mit seinen Leiter an uns, dass wir in seine Gegenwart lebendig kommen, ohne dass wir wissen, wie. Ja. Und hier ist es so, dass Gott also überrascht Jakob. So praktisch, damit hast du nicht gerechnet, Jakob. Du denkst, die Phase ist zu Ende. Und ich sage dir, hier fängt was ganz Neues an. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und für das erste Mal sieht Jakob die Herrlichkeit Gottes. Er sieht den Himmel offen. Er sieht die Himmel, die Engel, die rauf und runter gehen. Und Gott stellt sich zu ihm vor und sagt, ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Das bin ich jetzt. Ich zeige dir, wer ich bin. Ich bin der lebendige Gott. Und es lohnt sich, mich anzubeten. Und es lohnt sich, zu fasten. Und es lohnt sich, mich zu suchen. Und dieses Leiter, das Gott von oben nach unten runtersickern lässt, sozusagen, das ist Jesus. Jesus kommt vom Himmel, das Manna vom Himmel und das Wort wurde Fleisch, kam unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist dieser Leiter und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wer der Vater ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist dieser Herrlichkeitsleiter, wo man den Himmel offen spürt ab und zu im Gebet oder Gott dann Vision geben kann, weil wir jetzt die Gerechtigkeit durch Jesus, wir sind die Gerechtigkeit Gottes und er ist frei, uns den Himmel offen von Zeit zu Zeit zu zeigen. Und das ist interessant, dass Jakob, der damit überhaupt nicht gerechnet hat, der sagt dann, oh, das ist Haus Gottes hier. Das habe ich nicht gewusst. Was für ein heiliger Ort. Es ist Haus Gottes. Warum ist es Haus Gottes? Es ist Haus Gottes, weil der Himmel offen gewesen ist und weil das übernatürlich an diesem Ort sichtbar war. Weniger als das ist nicht Gemeinde, ihr Lieben. Und ich habe eine Sehnsucht danach. Wir brauchen einen Durchbruch. Und es wird nicht geschehen, wenn wir so lahmarschig sind und langsam und irgendwie beschäftigt mit tausende andere Sachen. Wir müssen irgendwo mehr bitten, einfach um ein Brennen, dass Gott uns ein Brennen gibt. Schließlich, da wo Gott wohnte, später in diesem Haus Gottes und seine Gegenwart übernatürlich, so übernatürlich war, dass die Priester einfach ihrem Dienst nicht tun konnten, umgefallen sind, weil die keine Kraft hatte, etc. Die gleiche Manifestation, die wir haben, wenn der Heilige Geist kommt, dass wir plötzlich schwach werden und wir können uns nicht und wir liegen gern einfach. Wir haben wir haben keine Angst mehr. Ich glaube, die Priester damals, die haben Angst gehabt, weil die waren beherrscht von was gut ist, eine Furcht Gottes. Und die hatten nicht eine Du-zu-Du-de-Beziehung zu Gott, sondern der ferne Gott. Aufpassen, dass wir heilig sind. Und das ist für heute immer noch gültig. Aber die gleiche Herrlichkeit, die im Tempel war, wo ist die heute? Bei dir. Hier drin. Hier drin. Deshalb sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und Jesus sagt von sich, ich bin, überlegt ihr mal, wie absolut, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wie absolut. Wie absolut. Und was für eine Verpflichtung an uns. Wir sind die Einzigen, die wissen, was das bedeutet. Für die ganze Nachbarschaft, für die ganze Region, für die ganze Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Was ist das Licht? Es ist Orientierung in der Finsternis. Stell dir vor, du hast dich in so einer Höhle verlaufen. Vor längerer Zeit habt ihr das mitbekommen, da waren so Wissenschaftler irgendwie, die sich in eine Höhle, die sind gefallen oder was weiß ich. Und der eine hat sich irgendwie Knochen gebrochen und so. Und das war so eine Geschichte, um ihn da rauszuholen. Ja, das war so schwierig. Aber überleg doch mal, tagelang waren die total in der Finsternis. Es gibt Leute, die vielleicht für sowas geboren sind. Aber ich weiß, man kann gleich Panik kriegen. Boah, stell dir vor, du hast so Panikanfälle irgendwo 20 Meter unter der Erde oder wie viel, ich weiß nicht, wie viel das ist, in der totalen Finsternis. Und dann langsam gehen die Lichter, die man mitgenommen hat, vielleicht aus. Weiß nicht. Wow. Und so sieht Gott die Welt. Durch die Sünde ist die Welt in der Finsternis. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, Wer mir nachfolgt, das bedeutet nicht nur einfach mal eine emotionale High mit ihm hat und dann geht man hinterher ins Kino und das ist vergessen. Oder du gehst, guckst eine Fernsehsendung und dann ist das vorbei. Sondern wer mir nachfolgt, das bedeutet mit ihm eng lebt, wie Petrus, Jakobus, Johannes, das müssen wir zielen, dass wir mehr mit ihm gemeinsam, er sagt selber eigentlich, bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis. Bleibt nicht in der Finsternis. Es ist ein hartes Wort, weil überlegt euch, ja. Wir können ja auch wiedergeboren sein und dann leben wir durch unsere Sünden etc. in der Finsternis. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und das lesen wir immer und das hören wir. So ganz religiös, 20 Mal pro Jahr sind wir dran gewöhnt, wir sind schon geimpft dagegen, oder? Das ist so ganz normal. Ihr seid das Licht der Welt. Was bedeutet das? So wie der Heilige Geist im Tempel die Herrlichkeit Gottes brachte und die Priester da nicht reingehen konnte, weil die Herrlichkeit so stark war. Du weißt, wir wissen, wie man sich fühlt in der Herrlichkeit Gottes. Da fällst du um und fühlst dich schwach und hast du keine Kontrolle mehr. Deshalb das größte Hindernisgrund, dass man nicht gefüllt werden kann mit dem Heiligen Geist, ist Kontrolle. Das ist der Geist der Kontrolle, Geist des Isabel etc., Absalom und so weiter. Und es muss gebrochen werden, verschwinden, damit du einfach diese Angst verlierst, und einfach sag, Heiliger Geist, mach mit mir, was du willst. Und dann gibt es nichts Schöneres als das. Warum? Weil das die Gegenwart Gottes ist. die Gegenwart Gottes in uns, voll in uns, aber auch in unserem ganzen Körper mehr und mehr. Und wir verlieren die Kraft und die Kontrolle, sogar von den Beinen. Ja. Im Alten Testament waren die so voll der Herrlichkeit im Tempel, dass sie gar keine Kontrolle hatte. Und es gibt es auch. Ich habe es erlebt mit Bob Mehn, dass ich nicht mal wusste, wie ich auf dem Fußboden gelandet bin. Buff, buff, bumm. Aber wenn du einmal die Gegenwart Gottes kennst und genießt, dann liebst du auch die kleine Berührung des Heiligen Geistes. Und da gehst du mit. Warum? Weil je mehr du einfach dich entspannst, kein Kontrolle mehr nimmst mit dem Verstand, mit deiner ganzen Natur, deine ganze fleischliche Natur, da liegst du einfach, du musst dich selbst nicht tragen. Und dann kannst du dich ganz konzentrieren auf Gott, den du liebst, den du anschaust. Du siehst Vision, du sagst, Herr, was soll ich? Du weißt, was ich nächste Woche machen muss. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Das ist der Ort, wo Gott spricht zu Jakob durch Träume und Vision und zeigt ihm Dinge. Das ist in der Herrlichkeit Gottes. Weil dann die andere Funktion unseres Lebens auf Stillstand stehen. Und der Heilige Geist wir sind ganz konzentriert, wir sind ganz Ohr für ihn. Wir sind nicht mehr beschäftigt mit der letzte Western oder die letzte Mode oder was ich morgen esse. Ich bin konzentriert auf Gott. Und das ist der Ort, wo ich ihn genieße. Und deshalb legt er uns auch manchmal still. Manche einfach durch den Heiligen Geist und andere durch andere Umstände in unserem Leben. Jakob durch diese schwierigen Umstände in seinem Leben, wo er da einfach allein ohne Papa und Mama und Geschwister und Familie einfach mit dem Kopf auf einen Stein und er hatte sonst nichts. Und dann sieht er einfach das Übernatürliche. Durchbruch ins Übernatürliche. Durchbruch in das Leben im Geist. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Okay, leuchte ich? Nein, glaube ich nicht. Leider. Das gibt es aber. Was verhindert uns, mehr zu leuchten? Wenn Jesus das sagt, und ich meine, in seinem Dienst bin ich überzeugt, dass Leute das gesehen haben. Zum Beispiel Petrus, Jakobus und Johannes, die gingen auf den Berg Tabor. Und da haben die gesehen, wie der Himmel aufging. Und da heißt es, seine Kleider wurden weißer, so dass kein Bleicher diese Welt das machen kann. Ja. Und was müssen wir tun, um diese Welt zu erreichen? Wem verkörpern wir? Wem vertreten wir? Doch nicht den Nikolaus. Oder? Wir vertreten den allmächtigen Gott, der Schöpfer des ganzen Universums. Jesus, das Leiter Gottes, Gott hat ihn kommen lassen, und dann steht Gott oben und Jesus ist praktisch rauf und runter, zeigt die Herrlichkeit Gottes und zeigt dann, wer der Vater ist. Okay, was verhindert uns, dass wir mehr Botschafter an Christi Stadt sind? Ganz einfach, wenn wir wiedergeboren sind, und das sind wir alle, glaube ich, leuchten wir von innen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der gleiche Geist, der in der Stifthütte war, ist in uns. Warum sieht man das nicht? Er ist da, aber die Frage ist, wie viel hat er, geben wir ihm, weil er wird das nie zwingen nach der Wiedergeburt. Der Heilige Geist möchte der Chef sein, aber er ist kein dominierender Chef. Er sagt nicht, so, jetzt kontrolliere ich alles, ich bin der Boss. Nein, nein, er ist der Boss de facto. Aber so wie Gott zeigt, also Jesus zeigt in der ersten Phase seines Lebens als Kind, wie demütig Gott ist. Gott kommt in eine Krippe. Er übernimmt all unsere Schwäche, all unsere Probleme, Ablehnung für diejenigen, die unehelich geboren sind. Für Jesus, er nahm das nach außen, war er nicht, aber nach außen sah es so aus. Und so für die ganze Zeit, bis er anfing zu predigen, hat Jesus nur eingezeigt, wie demütig Gott ist. Gott ist demütig. Und so, wenn er in uns wohnt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann wartet er, dass wir ihn einladen. Er wartet, dass wir ihm mehr Raum geben. Und es ist ja nicht so, dass er sagt, du, gib mir da mehr Raum. Er wartet, bis wir, und das Einzige, was er tut, er kitzelt uns mit mehr Hunger. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, Gott, du weißt, ich bin in der Welt, nicht von der Welt, aber ich bin oft mehr von der Welt, als du möchtest. Und ich bin beschäftigt mit tausenden anderen Sachen, mit tausenden anderen Sorgen. Und dann am Ende der Woche, naja, so eins der 7 Tage, ein Abend mit Ach und Krach gebe ich dir auch noch. Und ein bisschen stille Zeit. Und der Heilige Geist und der Vater im Himmel und Jesus schau auf den Zustand unserer Herz. Und wenn wir anfangen zu beten, komm und gib mir das Wollen und das Vollbringen. Mach das so, dass ich nicht widerstehen kann. Zeig mir, wie kann es anders werden. Und der zweite Schritt ist einfach, dass wir auch gehorsam sein müssen. Plötzlich sagt er fast, oh nee, Gott, so habe ich es mir nicht gedacht. Also mein Ei am Morgen, den brauche ich unbedingt. Ja, also... So, und wir kommen in diesen Prozess des Gehorsams. Und parallel dazu einfach spüren wir, wie der Hunger nach dem Wort Gottes, der Hunger nach seiner Gegenwart wird immer stärker. Der Grund, warum wir nicht leuchten, obwohl das Licht Gottes in uns ist und so wenig davon oft zu sehen ist, ist natürlich Sünde etc. Aber das ist eigentlich Weltlichkeit. Das ist wie ein Licht, das eingeschlossen ist in so ein Zementding. Nämlich, wenn wir wiedergeboren sind, dann kommt Jesus wohnen in unseren Geist. Aber er wohnt nicht in unserer Seele. Unsere Seelen sind wir. Und wir können mit unserem Verstand, Gedanken, Kontrolle der Gedanken und seelisch, emotional und nein, das mag ich und das mag ich nicht und ach Gott, gib mir doch Gefühle. Gott sagt, nee, ich bin Geist, folge mir, folge du mir, nicht umgekehrt. Ich verändere nicht deine Gefühle, ich möchte, dass du deine Gefühle unter mich stellst. Und der Grund, warum wir wenig leuchten, liegt eigentlich hier, dass das Äußere undurchsichtig, undurchdringlich ist. Das Licht kann nicht durchgehen durch unsere fleischliche Natur, durch unsere Seele. Und je mehr wir von unserer fleischlichen Natur aufgeben, je mehr wir ihm suchen, desto mehr leuchten wir. Und ich liebe das einfach. Ich kenne Beispiele, ich habe es schon erzählt von Mutter Basilea, die nach langem Fasten, wo sie, und das ist ein Opfer, sie hat sich völlig herausgenommen von Mensch, hat nur Gott gesucht, in Gehorsam, wollte sie nicht. Ja, wenn wir aus Frust und weil wir gern von den Menschen weg sind und faul sind, keine Lust haben, im Alltag zu sein und so, dann isolieren wir uns wie die Eremite. Ich glaube nicht, dass Gott das segnet. Aber wenn wir gern Gemeinschaft haben, wie Mutter Basilea, die Leiterin der Marienschwester, die gestorben ist vor ein paar Jahren in Darmstadt, die hat sich eine Auszeit genommen für lange Zeit. Und ich habe gesehen, ich war da, wo sie rausgekommen ist. Die Tür ging offen und es war wie eine Birne. Das war wie eine angezündete Birne. Da war ein Licht in ihrem Gesicht. Ich habe es gesehen. Und ich hörte diese Woche eine Predigt von jemand, der erzählt hat, von seinem Freunde, der vor Jahren, da war er noch ganz jung, er war so 20, 24 oder sowas, und er wurde von Gott gerufen nach Afrika oder Indien oder irgendwo. Und der hat unheimlich viel Zeit mit Gott verbracht, mit seiner Bibel studiert und so. Und dann hatten die beschlossen, die waren ein kleines Team, und die haben beschlossen zu evangelisieren. Und dann hat er beschlossen, er spürte, dass Gott ihm sagt, faste 5 Tage. Und dann hat er sich ein Hotel genommen, ganz allein, und er hat 5 Tage ganz allein, vollkommen gefastet und nur Zeit, Tag und Nacht mit Gott verbracht. Und dann kam die Zeit der Evangelisation und sein Hotelraum war oben. Und dann ging er nach unten irgendwo durch die Treppen und die ersten Leute, die ihn sahen, fing an zu schreien und wegzulaufen. Und dachte, was habe ich denn da? Und dann ist er runtergegangen, dann kam er an die Rezeption und die Leute haben alle geschrien und hey! Und die flohen von alle Seiten irgendwie. Und dann hat er gedacht, was habe ich denn da? Und dann ist er zurück in sein Zimmer gegangen, im Badezimmer gegangen und hat sich im Spiegel geguckt und seine Haut glänzte wie die Sonne. Versteht ihr, dass wenn Jesus da sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann gibt es auch Momente, wo wir so nah bei ihm sind, dass wir wirklich Licht in die... Ich glaube nicht, dass Gott, wenn wir in der Behörde oder im Krankenhaus kommen oder so, oder in die Arztpraxis, dass Gott möchte, dass du so leuchtest, dass die Leute vor dir Angst haben. Aber das Ding ist dies, der übernatürliche, lebendige Gott ist in uns und er leuchtet mehr und mehr durch uns. Und das ist der Ort, ihr Lieben, wo Zeichen und Wunder aufbrechen. Versteht ihr? Weil wir sind so durchdrungen von einem übernatürlichen Gott, dass wenn du die Hand legst, ob du jetzt leuchten hast oder nicht, Gott wird das nur machen, wenn es weise ist, dass es geschieht. Du legst die Hand und puff, alles passiert. Die Kraft Gottes. Du bist angeschlossen wie eine Birne durch den Strom des Heiligen Geistes an die Steckdose. Und vom Himmel, puff, geschieht Heilung übernatürlich und all das, genau was wir haben es in bestimmte Dinge. Beim Prophetisch haben wir es, wir haben es bei Kraft Gottes und so weit kennen wir, aber wir müssen weitergehen. Es reicht nicht. Und ein der Mittel, den wir haben, ist das Sprachgebet. Ja, das Sprachgebet bringt dich in eine andere Dimension am Herz Gottes. Ja, Amen. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt oben auf dem Berg, das ist wir als Gemeinde, nicht verborgen bleiben. Und der Jakob sagt, ich wusste nicht, dass hier das Haus Gottes war. Hier ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Zeichen des Haus Gottes und nichts anderes. Das muss die Mitte sein. Es ist schließlich nicht das Haus von irgendeinem Mensch. Es ist nicht das Haus der Löwen, sondern es ist das Haus der Lion of Judah, der Löwe von Judah, Jesus. Es ist sein Haus. Hier muss geschehen, was er will. Und was er will, ist, dass wir näher an sein Herz kommen. Dass er uns lieber ist als Menschen. Und dass wir in der Gemeinde vorbereitet kommen, voll des Heiligen Geistes, volle Power, damit er mehr und mehr Leute von draußen bringen kann. Das ist der Weg. Und die kommen nur durch die Tür, geballte Kraft hier, und sie sind geheilt, befreit etc. Nicht, dass wir uns drücken wollen vor der Arbeit, aber viel Seelsorge ist nicht nötig, wenn die Kraft Gottes da ist.